Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Vier Turniere bei den Herren, ein Turnier bei den Frauen, dann haben wir ein bemerkenswertes Novak Djokovic-Interview. Wir schauen auf die Weltrangliste, wie sie sich bei den Herren gerade in den nächsten Wochen entwickeln könnte. Und wir haben noch weitere News. Vollgepackte neue Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de, zu der ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, es war eine ganze Menge los. Bei den Herren wirklich ganz viel los. Und bei den Frauen, und da müssen wir immer wieder drüber reden, ist im Moment leider wenig los.
Bisschen Flaute im Damentennis. Es fehlt so an den kleineren Turnieren, den 250ern, die im Moment einfach nicht regelmäßig stattfinden. Es soll wieder besser werden ab der Sandplatzsaison und dann auch durchs Jahr. Aber da hat die WTA ein bisschen bluten müssen während der Pandemie. Und das war jetzt natürlich schon sehr augenscheinlich oder auffällig. Wir haben 4 Herrenturniere und ein Damenturnier. Dann hat sich bei den Damenturnier alles gedrängt. Und dadurch hat man ein sehr gutes, sehr unterhaltsames Turnier. Aber diejenigen, die hier in die Quali mussten oder gar nicht spielen können, die haben sich vermutlich schon geärgert, dass sie keinen Arbeitsplatz in dieser Woche hatten.
Ja, es ist wirklich exzellent besetzt gewesen bis zur Qualifikation runter. Und wir sprechen dann ja auch gleich als erstes dann über das Turnier, was von Jelena Ostapenko gewonnen worden ist. Aber Philipp, gerade die Herren haben im Moment eine ganze Menge an Arbeitsmöglichkeiten, auch was Challenger etc. angeht. Bei den Challengern gab es in der letzten Woche, glaube ich, sogar nur eins, Bengaluru. Aber ansonsten gibt es eine ganze Menge, was die Männer im Moment haben und vor allen Dingen 4 Turniere auf 4 verschiedenen Kontinenten in der letzten Woche.
Ich gucke hier gerade auf meine ganzen geöffneten PDFs. Ich habe die dann immer schön nebeneinander und du hast angesprochen, es war auf 4 Kontinenten was unterwegs oder los. Wir hatten Nordamerika, Südamerika, wir hatten in Europa und wir hatten dann in Asien, im Nahen Osten ein Turnier und ein bisschen rausgestochen hätte normalerweise Rio, einfach weil es ein 500er Turnier ist, aber die hatten ein paar Wetterprobleme und mussten es dann alles am Wochenende quasi veranstalten und da war ein bisschen mehr konstantere Unterhaltung bei den anderen 3 Turnieren geboten.
Ja, das war's. Wir werden jetzt als erstes gleich über die Frauen sprechen. Jelena Ostapenko hat das Turnier in Dubai gewonnen. Es war ein wirklich bemerkenswert gutes Turnier und es war ein bemerkenswert gutes Turnier von Jelena Ostapenko. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Jelena Ostapenko hat nach einem Wahnsinnslauf die Dubai Duty Free Tennis Championships gewonnen. Sie gewann im Finale gegen Veronika Kudermetova. Das ist jetzt das Finale und das ist auch in Ordnung und das ist auch ein guter Sieg für sie gewesen, aber wen sie vorher besiegt hat, Ostapenko, das ist einfach eine Reihenfolge, die wir so vielleicht noch nie hatten. Sophia Kanin, Australian Open Siegerin, 6-1, 6-2. Iga Swiatek, French Open Siegerin, 4-6, 6-1, 7-6. Petra Kvitova, 2-mal Wimbledon gewonnen, 5-7, 7-5, 7-6 in einem atemberaubenden Tiebreak, 11-9 im letzten Satz. Simona Halep, mehrfache Grand Slam Siegerin, im Halbfinale besiegt in 3 Sätzen. Philipp, dass jemand auf dem Weg in ein Finale 4 Grand-Slam-Siegerinnen ausschalten muss, um dann das Finale gegen eine Spielerin zu gewinnen, die noch nicht ganz auf dem Höhepunkt ihres Schaffens wahrscheinlich ist. Das ist, glaube ich, relativ einzigartig gewesen. Was für ein Lauf von Jelena Ostapenko in dieser Woche.
Und irgendwie traut man ihnen ja eine Theorie zu. Und auf der anderen Seite war sie jetzt natürlich irgendwie nicht mehr so der ganz große leuchtende Stern in den letzten Jahren. Sage ich hier und habe dann trotzdem irgendwie nachgeschaut, wie gut war sie eigentlich, wie konstant war sie in den letzten Jahren, war sie konstanter und besser, als ich das in Erinnerung hatte, aber irgendwie ist es, ja, was sehr Besonderes, also ich wüsste jetzt auch nicht, dass es schon mal passiert ist, 4 Grand-Slam-Siegerinnen hintereinander und die Art und Weise war ja wieder das Erstaunliche und das ist ja, was sie auszeichnet, so dieses, ich will wirklich jeden Punkt gewinnen und sie hat dann ja auch Spaß an der, am eigenen Jelena Ostapenko sein und das macht dann ja auch Spaß beim Zugucken.
Ja, es macht auf jeden Fall Spaß beim Zugucken und das ist diese Woche, ich habe ihr nochmal ihren Lauf jetzt angeguckt von ihren French Open 2017 und sie hat ja dann im Interview dann auch gesagt, sie möchte gerne noch einen Grand Slam gewinnen und sie möchte auch gerne wieder zurück in die Top 10 und wer möchte ihr widersprechen nach so einem Lauf wie jetzt? Sie hat damals davon profitiert, dass sie ganz oben in der Rangliste war, als Angelique Kerber an 1 gesetzt war und dann in der ersten Runde gleich verloren hat. Luisa Chirico, Monika Puig, Lisia Zurenko, Sam Stosur damals noch an 23 gesetzt, hat sie besiegt, Caroline Wozniacki, Timea Baczynski und Simona Halep. Da hat sie ja damals schon, 2017 hat sie ja das schon gezeigt, dass sie so ein Turnier halt durchpflügen kann und das ist ja etwas, was man fast so sagen muss und wo man ja nicht mal in irgendeiner Weise sich entschuldigen muss. Das ist ja, wenn sie gut drauf ist, wenn sie die Bälle trifft, ist das ja fast schon durchpflügen, weil mit welcher Power sie ihre Bälle spielen kann, mit welcher Akkuratesse dann ja auch sie diese Bälle spielen kann. Das ist ja schon sehr erstaunlich. Und dieser Lauf hier, da hat sie dann ja auch noch Nervenstärke bewiesen. Ich habe gerade eben das Match gegen Petra Kvitova erwähnt. Das ist insgesamt ein brutal guter Lauf gewesen. Und nach diesem Turnier bin ich der Letzte, der jetzt sagt, nein, Jelena Ostapenko gewinnt keinen Grand Slam mehr.
Ich hatte gerade schon angesprochen, konstanter und eigentlich auch besser, als ich gedacht hätte. Also ich habe jetzt hier gerade diese Wikipedia-Übersichtsseite auf, die kennen die meisten vielleicht ja von euch, wo quasi diese Career-Statistics drauf sind. Und wenn man da schaut, irgendwie da sind die Grand Slams und dann quasi die neuen WTA-Tausender-Turniere drauf. Klar, French Open gewonnen, Wimbledon-Halbfinale erreicht, Dubai/Katar, was ja auch eins der Tausender-Turniere ist, Finale erreicht, Halbfinale Indian Wells, Finale Miami, Viertelfinale Indian, Italien, Halbfinale in Wuhan und Halbfinale bei den China Open. Also sie hat bei fast allen großen Turnieren schon mal mindestens so einen Lauf hingelegt. Sie legt ihn natürlich nicht jedes Jahr hin, deswegen ist sie auch nicht in den Top 10, weil die Resultate quasi nicht nacheinander kommen. Aber sie hat's drauf und wir hatten auch schon in der letzten Ausgabe über sie gesprochen, weil sie eigentlich schon ein bisschen konstanter geworden ist in den letzten 4, 5, 6 Monaten und vielleicht auch von mir noch ein bisschen unterschätzt wird. Und wenn man sich dann hier das Turnier anguckt, eben Aufschlag immer noch ein Problem, Returns sehr gut von der Grundlinie, kann sie ja eben nicht nur Power gehen, sie geht unglaubliche Winkel, so hat sie dann auch die Matches hier gegen die richtig Großen am Ende gewonnen. Eigentlich ist da sehr viel da. Man hat es halt in den letzten Jahren nicht so häufig gesehen und trotzdem, wer kann nicht in ihr nochmal eine potenzielle Grand-Slam-Siegerin sehen?
Wir müssen allerdings auch dazu sagen, dass dieser Platz in Dubai, dass der seine Besonderheiten hat. Ich habe heute noch eine Pressekonferenz von Novak Djokovic gehört, der jetzt nächste Woche in Dubai ist. Der hat gesagt, dieser Platz, dieser Center Court in Dubai ist sehr, sehr schnell, ähnlich wie ein Rasenplatz. Jetzt sind Rasenplätze nicht mehr so schnell wie früher, aber trotzdem haben sie immer noch eine andere Beschaffenheit als jetzt zum Beispiel schnellere Hartplätze. Und das kommt ihrem Spiel natürlich dann auch zugute. Gut, ihren einzigen Grand Slam Sieg hatte sie bislang auf Sand, aber wenn sie in so einer Form ist und wenn sie dann solches ein Selbstvertrauen dann auch in ihre Schläge hat, dann kommt ihr ja so ein schneller Belag dann auch entgegen und dann ist so eine Spielerin wie Petra Kvitova einfach immer noch auch eine gefährliche Gegnerin und die muss man dann erstmal besiegen.
Ja, und von den Titeln oder vielmehr den guten Resultaten, die ich gerade aufgezählt habe, natürlich, der Großteil kam da auf den richtig schnellen Belegen. Wimbledon, Dubai, Wuhan, China Open, das sind alles sehr schnelle Turniere, wo der Ball eben auch relativ flach abspringt und du hast erwähnt trotzdem, der erste Grand Slam-Titel kam damals auf dem Sand, also die Möglichkeit ist schon da, das auf allen Belegen durchzuziehen. Nur, und da hast du es jetzt recht eingeworfen, so ein spezifischer Erfolgslauf, wie er jetzt in der Woche da war, 4 Grand-Slam-Siegerinnen hintereinander, kann man eigentlich häufig genug sagen, da hat ihr dann unter Umständen wirklich so ein bisschen die Bedingungen geholfen, weil da kann sie eben, naja, da muss sie nicht alles Tempo selber machen, sondern kann den Court dafür nutzen und kann sich vielleicht noch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, wirklich diese Winkel reinzubekommen. Und das, wer jetzt nochmal irgendwie Höhepunkte gucken will aus der letzten Woche von Ostapenko, darauf achten, wirklich wie viel spitze Winkel sie da drin hat. Und das ist ja, womit sie dann Gegnerin am Ende auch wirklich nervt.
Und wie früh sie die Bälle nehmen kann. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die sie hat.
Naja, das ist aber natürlich auch was ein bisschen gefährlich macht, ihr ganzes Spiel. Mhm. Wer früh nimmt, der muss auch ein gutes Timing haben und der muss auch richtig zum Ball stehen, sonst kann das halt auch eine Katastrophe werden. Ja.
Aber es hat sich so ein bisschen angekündigt. Wir haben, wie gesagt, letzte Woche schon drüber gesprochen, als sie in St. Petersburg das Halbfinale erreicht hat. Aber es hat sich so ein bisschen angekündigt über die letzten, ich sag jetzt mal, 8-9 Monate. In Eastbourne letztes Jahr hat sie das Finale gewonnen gegen Annette Contaveit auf Rasen. Dann hatte sie ein paar eher schwächere Turniere. Dann im September in Luxemburg hat sie im Finale ganz knapp gegen Clara Tauson verloren. Indian Wells ist sie ins Halbfinale gekommen, wo sie ganz knapp gegen Victoria Azarenka verloren hat. Dritte Runde gegen Barbora Krejcikova ausgeschieden. Das kann passieren, auch knapp in drei Sätzen. Und jetzt St. Petersburg das Halbfinale und Dubai das Finale gewonnen. Und es hat sich, wie gesagt, so ein bisschen über die letzten Monate angekündigt. Jetzt ist sie auf Platz 13 in der Weltrangliste. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen dann fortsetzen wird. Weil es gibt dann jetzt die Turniere auf eher langsamen Böden. Indian Wells und Miami. Und da wird sie sich dann beweisen müssen und da wird sie beweisen müssen, ob dieser Lauf und ob dieses Timing dann auch auf den langsameren Plätzen stimmt.
In der Theorie kann das klappen und auf dem Sand kann das in der Theorie auch klappen. Nur ich vermute, so ein ganz klein bisschen schielt sie vielleicht schon Richtung Rasen. Da hatte sie ja 2017, 2018 hintereinander ein Viertelfinale, ein Halbfinale. Dann hast du angesprochen, letztes Jahr hat sie Eastbourne gewonnen, ist dann in der dritten Runde ausgeschieden. Da will sie sicherlich mehr und ist im Moment der Grand Slam, wo ich ihr auch am ehesten zutrauen würde, um den Titel mitzuspielen, weil sie dafür, ja, eigentlich ihr Spiel dafür wie gemacht. Vielleicht ist der Aufschlag nicht ganz stark genug. Aber dafür ist der Return natürlich an sich, zumindest an guten Tagen, ziemlich herausragend.
Sie hat im Finale gegen Veronika Kudermetova gewonnen. Die hatte im Halbfinale davon profitiert, dass Markéta Vondrousova nicht antreten konnte, hatte allerdings vorher dann auch schon einige sehr gute Ergebnisse. Und da sticht heraus ihr Sieg gegen Garbiñe Muguruza in der zweiten Runde. In der ersten Runde hatte sie schon Viktoria Azarenka besiegt und dann Jill Teichmann. Und wie gesagt, der kampflose Sieg gegen Markéta Vondrousova. Veronika Kudermetova ist keine Spielerin, die, wo du jetzt, wenn du an den Plätzen vorbeigehst, sagst, wow, das Spiel muss ich mir unbedingt jetzt angucken, weil das ist eine, die holt alles aus dem Himmel raus und das ist so ein überragendes Tennis und das ist ein Tennis, was so erdrückend ist. Sie erinnert mich bisweilen ein bisschen an Elena Rybakina. Das sind eher unscheinbare Spielerinnen, die aber sehr, sehr gefährlich sind und vor allen Dingen dann auch mit ihrem Spiel dann ja so sicher sind, dass sie gar nicht so diese flashy Momente brauchen, wie zum Beispiel jemand wie Jelena Ostapenko. Und sie hat das Finale erreicht und sie steht jetzt unter den Top 30 in der Welt und ist eine gefährliche Gegnerin eigentlich auf jedem Belag, habe ich das Gefühl.
Das Ding bei ihr ist vielleicht, sie hat noch nicht das große Resultat gehabt. Ich hatte gerade angesprochen, Ostapenko und was die bei großen Turnieren über die Jahre geschafft hat. Und Kudermetova war weder bei einem Grand Slam noch bei einem Tausender-Turnier bisher über die dritte Runde hinausgekommen. Das ist natürlich einfach etwas, wo die Bühne bereitet wird und wo auch eine breite Tennisöffentlichkeit vielleicht solche Spieler und Spielerinnen kennenlernt. Und da hat sie noch nicht so einen Moment gehabt. Davon ab spielt sie eigentlich konstantes Tennis seit 2 Jahren. Und sie hat einen guten Aufschlag, vielleicht sogar einen sehr guten, würde fast sagen, einer der 10, 15 Besten auf der Tour. Von der Grundlinie kann sie manchmal ein bisschen, naja, das kann schon ein bisschen erratisch sein, das kann mal ein sehr guter Tag sein, das kann mal auch laufen über ein paar Matches, das kann aber auch mal in sich zusammenfallen. Und hier, ich finde gerade die beiden Siege über Muguruza und Azarenka beeindruckend, weil das sind zwei, die können die Grundlinie dicht machen, die kommen viel zurück. Da kann sich Kudermetova eben nicht nur darauf verlassen, gut zu servieren, da muss sie in der Lage sein, von der Grundlinie mitzugehen. Und das hat sie ja hier dann auch gezeigt. Auch immer wieder schöne Abschlüsse in den Ballwechseln drin gehabt. Und von daher, ja, an sich ist da viel Potenzial. Eben, es fehlt so der eine große, glanzvolle Auftritt, nachdem sich alle an Kudermetova erinnern können.
Veronika Kudermetova war also hier ins Finale gekommen. Insgesamt war es ein sehr, sehr unterhaltsames Turnier, möchte ich sagen. Es gab tolle Matches. Simona Halep zum Beispiel gegen Ons Jabeur 6-4, 6-3 gewonnen. Das Match zwischen Swiatek und Ostapenko war super. Das Match zwischen Petra Kvitova und Ostapenko war hervorragend. Da gab es wirklich ganz hervorragende Ballwechsel. Ich war eigentlich immer die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das Kvitova am Ende noch gewinnen würde. Aber Ostapenko hat es am Ende dann auch gewonnen. Und Dubai, ja, scheint in der Menge der Turniere, die wir im Moment so haben, und wir haben ganz wenige Turniere auf WTA-Ebene, auf ITF-Ebene ist ein bisschen mehr, aber auf WTA-Ebene suchen wir im Moment viele Spielmöglichkeiten für die Frauen. Scheint das so ein bisschen heraus oder sticht das so ein bisschen heraus, dieser Doubleheader mit Doha und Dubai. Doha in der nächsten Woche, das 1000er-Turnier ist ja wirklich famos besetzt, aber es sticht so ein bisschen heraus, dieses Turnier, und das war eine gute Werbung für diesen Sport, habe ich das Gefühl.
Man muss nur in die Quali gucken, wer da drin gewesen ist. Da sind so Clara Tauson und Amanda Anisimova drin gewesen. Die hätten vermutlich jetzt ein kleineres Turnier gespielt, wenn es das denn gegeben hätte. Und da krankt die WTA im Moment ein bisschen dran. Ihnen sind die kleineren Turniere weggebrochen. Nicht nur wegen China, auch andere Lizenzen sind zurückgegangen und noch nicht übernommen worden von anderen Parteien. Und das soll jetzt ja besser werden im Laufe des Jahres. So sieht es auf dem Kalender aus. Aber jetzt gerade nach Australien bis zum Ende von Indian Wells und Miami fiel es schon auf, dass da einfach einige Turniere fehlen, die normalerweise da sind. Und dadurch kommt dann natürlich sowas zustande, dass hier ein wirklich sehr gut besetztes, ist ja de facto ein 500er-Turnier, wo, wirklich aus den Top 10 gefühlt die Hälfte da ist, wo Spitzenspielerinnen sich auch schon sehr früh beweisen müssen. Und ich würde unterstreichen, war ein gutes, unterhaltsames Turnier, kann eben auch nicht schaden, ab und an mal wirklich schnelle Bedingungen zu haben, um dann auch mal eben Spielerinnen wie Ostapenko oder Kudermetova die Chance zu geben, die auf so schnellen Plätzen dann es aufnehmen können mit der Weltspitze. Und ja, im Moment ist es ein bisschen schade, wie wenig Arbeitsmöglichkeiten es quasi auf der WTA-Tour gibt, aber es sollte bald schon wieder besser werden.
Da müssen wir einmal noch gerade darauf achten, Annette Kontaveit und Maria Sakkari hatten das Turnier abgesagt. Change of Schedule steht dann nur auf dem Drawsheet. Und wer ist dafür reingekommen? Zwei Lucky Loserinnen, und das waren Ayla Tomljanovic und Jill Teichmann. Also da wird Qualität durch Qualität ersetzt dann gerade mal durch Lucky Loserinnen. Das ist dann natürlich auch nochmal so eine Geschichte, wo man sagt, wow, das Turnier war richtig, richtig gut besetzt. Wir haben jetzt in dieser Woche haben wir nur Guadalajara in Mexiko und dann gibt es Monterrey und Lyon in der nächsten Woche und danach halt Indian Wells und Miami im März, und im April geht es dann ja hoffentlich ein bisschen mehr weiter, und es gibt dann hoffentlich dann auch noch mehr Turniere. In Altenkirchen gab es diese Woche zum Beispiel ein WTA, ein ITF-Turnier, 60.000, das ist das Äquivalent zu einem Challenger-Turnier unter anderem. Also, das Turnier in Doha hat Jelena Ostapenko gewonnen und damit ist sie die einzige Turniersiegerin in dieser Woche. Ehre wem Ehre gebührt, aber so einen Lauf, den mussten wir an den Anfang stellen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über eine Masse an Herrenturnieren sprechen. 4 gleich an der Zahl auf 4 verschiedenen Kontinenten gab es in der letzten Woche. 2 sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet, aber wir haben trotzdem genug darüber zu sprechen. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Rio Open. Qatar ExxonMobil Open in Doha. Dem Marseille. Und Delray Beach. Das sind die 4 Turniere, die es in dieser Woche gab auf der ATP-Tour. Während wir sprechen, sind 2 Turniere noch nicht beendet. Während wir sprechen, spielt dort in Delray Beach gerade das Finale zwischen Cameron Norrie und Riley Opelka. Und das Finale in Rio beim Turnier dort, bei den Rio Open, ist noch nicht angefangen. Das hatte in dieser Woche allerdings auch sehr, sehr große Wetterprobleme. Das Viertelfinale am Freitag konnte zum Beispiel überhaupt nicht gespielt werden. Das musste alles auf den Samstag verlegt werden. Dort gab es dann gleich 2 Runden, das Viertelfinale und das Halbfinale. Während wir sprechen, gibt es auch zur Stunde noch ein Doppel-Halbfinale. Da muss das Doppelfinale noch nach dem Einzelfinale gespielt werden. Also da gab es sehr, sehr viel Unruhe bei den Rio Open, bei diesem wirklich richtig gut besetzten 500er-Turnier der ATP. Matteo Berrettini war an 1 gesetzt. Ricardo Caballes Baena ersetzte Casper Ruud, der eigentlich an 2 gesetzt gewesen wäre. Aber es waren Albert Ramos Vinolas zum Beispiel dabei, Pablo Carreño Busta, Carlos Alcaraz oder auch Diego Schwartzmann. Diego Schwartzmann und Carlos Alcaraz stehen sich im Finale gegenüber. Und wir müssen als erstes über den jungen Spanier sprechen, Carlos Alcaraz, den wir quasi spätestens seit den US Open letztes Jahr natürlich voll im Visier haben. Auch vorher hieß es schon immer, der Junge ist ein Jahrhunderttalent und wird vielleicht Rafael Nadal beerben. Das sind nach wie vor Vergleiche, die sich wahrscheinlich nicht gehören. Und trotzdem hat Carlos Alcaraz jetzt schon so ein bisschen die Herzen aller im Sturm erobert. Hier steht er im Finale, unter anderem nachdem er Matteo Berrettini im Viertelfinale in 3 Sätzen besiegt hat und Fabio Fognini mit 6:2 und 7:5 nach Hause geschickt hat. Philipp, ich habe das Gefühl, dass es Carlos Alcaraz wahrscheinlich relativ egal sein wird, ob er auf Sand oder Hartplatz spielen wird. Er zeigt überall wirklich bemerkenswert gute Leistungen. Gegen Jaume Munar hatte er Probleme im ersten Satz. Gegen Federico Delbonis hatte er nicht so Probleme. Gegen Matteo Berrettini zeigte er 2 Sätze wirklich Spitzentennis. Und gegen Fabio Fognini zeigte er 2 Sätze auch Spitzentennis, hat Fabio Fognini keine Chance gelassen. Das ist schon sehr, sehr gut, wie Carlos Alcaraz jetzt schon spielt.
Du hast gesagt, der Vergleich gehört sich nicht, aber er gehört sich ja eigentlich nur nicht, weil wir jetzt schon wissen, wie es alles bei Nadal ausgegangen ist, nämlich dass einer der besten Spieler aller Zeiten werden würde, denn die Erfolge von Alcaraz sind ja durchaus ähnlich zu denen von Nadal, also er ist jetzt ein bisschen älter als 18 Jahre, so alt war auch Nadal, als er in die Top 20 reingezogen ist, so wie es Alcaraz jetzt auch bald machen wird, und sie sind auf einem ähnlichen Weg unterwegs, heißt natürlich nicht, dass Alcaraz auch nur annähernd schaffen wird, was Nadal schafft, da müsste er jetzt quasi schon die French Open in diesem Jahr wiederholen, aber es ist, finde ich, oder es bestätigt sich immer mehr, auf welch besonderem Weg er wirklich unterwegs ist. Und wir hatten ja bei Felix Auger-Aliassime hier auch vor 3 Jahren den Durchbruch in Rio, wo er dann so ein großes Turnier zum ersten Mal das Finale erreicht hat. Das Alcaraz vielleicht sogar schon ein klein bisschen weiter, aber eigentlich haben wir ja auch seit Auger-Aliassime nicht mehr so einen Hype um einen Spieler gehabt und verdient so einen Hype um einen Spieler gehabt. Und die Leistungen dieser Woche, ja, die waren durchaus ein bisschen wechselhaft, aber wenn er an die Spitze rankommt, an sein Top-Niveau rankommt, dann ist das einfach extrem beeindruckend. Ich denke dann an das Match gegen Berrettini, wechselhafte 2 Sätze, und da muss man eben auch wirklich sagen, es war ein bisschen unangenehm, glaube ich, für die Spieler vor Ort, wie das mit dem Wetter gelaufen ist, x Unterbrechungen, Spiele, die wirklich immer weiter nach hinten geschoben wurden, auch das Match war davon betroffen, auf jeden Fall die ersten beiden Sätze gehen hin und her, und dann hat Berrettini, meine ich, 2-2 und 40-15 oder so im dritten Satz, und auf einmal zieht Alcaraz ein Tempo an, was Berrettini nicht mehr mitgehen kann. Und Berrettini hat letztes Jahr die French Open, das Viertelfinale erreicht, hat Madrid das Finale erreicht. Er ist einer der besseren Sandplatzspieler, die wir im Moment haben. Und Alcaraz hat wirklich einfach einen Eingang hochgeschaltet und war besser als Berrettini. Und hat dann ja noch kurz oder am Abend dann auch noch Fognini besiegt. Also hat knapp 5 Stunden Tennis gespielt und hat dabei ja in Berrettini und Fognini die beiden besten italienischen Spieler der letzten 10, 20 Jahre besiegt. Und er ist immer noch nur 18. Und ja, im Moment hat er echt ganz schön an Muskelmasse zugelegt, aber trotzdem ist noch das Gefühl, der kann noch mehr in sich hineinwachsen, und schon jetzt ist es wahrscheinlich Top-10-Niveau, was er spielt.
Diese Vorhand. Und ich meine, wer widerspricht, wenn man sagt, Carlos Alcaraz spielt am Ende des Jahres bei den ATP-Finals?
Ja, wir hatten ja die Jahresvorschau, da hatte ich ja gesagt, er würde am Ende vor Nadal im Ranking einlaufen diesem Jahr, das könnte schwer werden, da hatte ich nicht so ganz mit Nadal gerechnet, aber das implizierte ja schon, dass er beim Jahresendfinale dabei sein wird. Ich sehe auch nicht irgendwie, wie das noch groß schief laufen sollte. Also klar, es sind jetzt irgendwie 3 Turniere gespielt und die Leute an den Empfangsgeräten mögen auch denken, meine Güte, ein bisschen viel Hype, aber ich glaube, wir haben es hier wirklich mit jemandem zu tun, der nur alle paar Jahre daherkommt. Und der einfach so ein hohes Niveau gehen kann und von dem wir annehmen müssen, dass der in diesem Jahr noch besser wird. Also der denke ich, kann noch mehr zulegen in diesem Jahr.
Es ist wirklich erstaunlich. Wie gesagt, diese Vorhand, die haben wir schon auf dem Hartplatz immer so hervorgehoben, dass sie so unglaublich stark ist. Sie ist nicht die gleiche Vorhand wie Rafael Nadal, der ja mit viel, viel mehr Spin dann auch noch spielt und der ja auch den Sandplatz nutzt, um seinen Spin dann so arbeiten zu lassen, dass der Gegner den Ball auf Schulterhöhe oder fast auf Kopfhöhe nehmen muss. Bei Carlos Alcaraz ist das unglaubliche Kraft, die dahinter steckt.
Jetzt sieht man es ihm ja auch wirklich an, aber es kommt natürlich eigentlich auch aus der Technik. Also es ist ja jetzt nicht einfach nur ein Bulle, der den Ball rüberschlägt, damit wird er ja nicht super schnell, sondern der ist einfach der schnell kräftig und der hat eine sehr gute Technik und deswegen ist der schon so gut so früh.
Carlos Alcaraz im Viertelfinale hat er Matteo Berrettini geschlagen. Du hast es gesagt, und Matteo Berrettini ist einer der besseren Sandplatzspieler, weil er auch unter anderem mehr Zeit hat, in seine Vorhand zu kommen. Wir haben über seine Rückhand wirklich in aller Breite auch schon gesprochen hier in diesem Podcast. Und Mattia Berrettini hat ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Zeit auf dem Sand, um Aufschlag und Vorhand dann einzusetzen. Und der hatte im dritten Satz dann halt keine Chance mehr, als Carlos Alcaraz gewonnen hat. Und Fabio Fognini, über den können wir mal gerade kurz sprechen, während der spielt nämlich gerade im Halbfinale. Fabio Fognini, er wird wahrscheinlich keine French Open mehr gewinnen, aber er ist auf Sand dann immer noch ein gefährlicher Gegner. Und man hat ihm diese Woche auch schon angespürt, dass er auch noch Bock hat, weil das Match gegen Pablo Carreño Busta 3 Stunden nach dem verlorenen ersten Satz, da kann man auch sagen, ja, Fabio, du hast dein Tagwerk vollbracht, das kannst du auch in 2 Sätzen nach Hause bringen und dann einfach einen schönen Abend noch machen. Nee, das hat er umgedreht und hat auch gegen Federico Coria gut gespielt. Für Fabio Fognini war das eine der besseren Wochen im letzten, ich sage jetzt mal, Dreivierteljahr.
Oh, wahrscheinlich in den letzten 2 oder 3 Jahren. Ja. Ich dachte, da setzt du an mit 3. Ja, eigentlich, wenn man überlegt, der letzte richtig große Höhepunkt war damals der Titel in Monte Carlo.
Ja.
Und der war natürlich auch so ein bisschen ein Lebenswerk. Es war nicht die French Open, aber wahrscheinlich neben Rom noch das traditionsreichste Sandplatzturnier neben den French Open, was wir so noch im Kalender haben. Und das war für ihn eine Riesennummer. Und da hätte man ja denken können, na, jetzt vielleicht schiebt ihn das doch nochmal in eine gewisse Konstanz rein. Die ist aber nie danach gekommen. Und ab und an haut er noch so eine Woche wie hier raus. Und natürlich auf Spitzenniveau ist das immer noch ein Top-10-Spieler auf Sand. Nur da ist die Frage, wie häufig kommt er da ran? Und es war allerdings wirklich sehr unterhaltsam. Hast das Match gegen Carreño Busta angesprochen. Er hat sich aber auch gegen Alcaraz ganz gut verkauft im zweiten Satz. Man sieht ja auch immer noch, er ist halt wirklich das, was im Englischen Shotmaker genannt wird, der wirklich aus der Hüfte den Ball überall hinschießen kann, der so gutes Händchen am Netz hat. Deswegen ist er auch so ein erfolgreicher Doppelspieler schon gewesen. Und an sich ist noch viel da, aber die Frage ist halt, ist die Motivation im Alter wirklich gestiegen? Ich vermute fast nicht.
Wie gesagt, im Halbfinale im Doppel führt er im Moment und zieht vielleicht noch ins Doppelfinale ein an der Seite von Simone Bolelli, mit dem er ja dann auch schon einen Grand Slam gewonnen hat. Aber wir müssen auch über Diego Schwartzmann noch sprechen, weil der zieht hier so richtig die große Arbeit ab bei dem Golden Swing in Südamerika. Der hat jetzt auch schon wieder eine ganze Menge an Arbeit verrichten müssen. Nicht in seiner zweiten Runde gegen Pedro Martinez, 6-1, 6-1, aber dann gegen Pablo Andujar, knapp 3 Stunden, 7-6, 4-6, 6-4. Und auch gegen Francisco Cerundolo hat er beim 7-6, 6-3 ordentlich arbeiten müssen. Diego Schwartzmann verdient sich sein Geld mit absolut harter und ehrlicher Arbeit in diesen Wochen.
Ich glaube, es waren knapp 5,5 Stunden, die beiden Matches zusammen. Also an einem Tag. Das ist das ist viel Arbeit. Ich meine, da haben wir bei den Australian Open im Finale drüber gesprochen. Das ist natürlich ein anderes Niveau, eine andere Intensität, ein Grand Slam-Finale zu spielen, nur auf Sand 5,5 Stunden. Das ist schon ordentlich Arbeit. Und wir hatten über ihn letzte Woche gesprochen, hat das Finale dann wirklich ganz knapp gegen Kaspar Ruud verloren. Ich denke, er wird auch hier das Finale am Ende verlieren. Ich denke, Alcaraz ist ein bisschen fitter, auch ein bisschen besserer Spieler mittlerweile als er, wird sich nicht auf Schwartzmann in der Form einlassen. Aber nachdem man ja auch im letzten Jahr schon so ein bisschen das Gefühl haben könnte, vielleicht geht's langsam zu Ende. Schwartzmann ist vielleicht nicht mehr ganz an seinem Peak dran, muss man jetzt sagen. Das war jetzt schon eigentlich ein ziemlich beeindruckender Einstieg ins Jahr und der beste Teil seiner Saison kommt noch, nämlich der Sand, und von daher eigentlich steht nichts im Weg, dass er weiter da oben bleibt. Also das war ziemlich beeindruckend bisher, was er geleistet hat. Da habe ich ehrlicherweise auch so nicht mit gerechnet, gerade geguckt, ja, ist die Nummer 7 im Race. Also nicht schlecht, liegt vor einigen berühmten Namen.
Diego Schwartzmann, du sagst, seine beste Zeit kommt noch auf dem Sand. Ich meine, er ist jetzt gerade ein paar Wochen schon auf dem Sand und wird dann jetzt erstmal nur dann auf den Hartplatz wechseln für Indian Wells und Miami und kommt dann danach wieder auf den Sand. Also die gute Zeit, er wird bis Wimbledon wird er eine gute Zeit haben und vielleicht nimmt er dann ja auch noch das ein oder andere Sandplatzturnier nach Wimbledon mit, obwohl er eigentlich dann schon immer Richtung USA schielt und dann auch auf den Hartplatzturnieren in den USA dann dabei ist. Aber Schwartzmann hat sich hier in den letzten Wochen wirklich durchgebissen und durchgekämpft, du hast es gesagt, in Buenos Aires hat er wirklich auch ganz viel und ganz hart arbeiten müssen und hier die beiden Matches im Viertel- und Halbfinale an einem Tag, das war auch schon nicht schlecht. Hast du die Fotos gesehen von dem überschwemmten Center Court in Rio?
Nee,
das war ein schönes Freibad, was da was da gezeigt worden ist da in Rio. Also den einen Tag ging wirklich gar nichts, den Freitag. Und am Samstag war auch noch eine ganze Zeit mit Unterbrechungen dabei. Also das war wirklich kein angenehmes Turnier. Aber zu diesem Zeitpunkt spielen Carlos Alcaraz und Diego Schwartzmann in Rio das Finale. Das Finale spielen auch im Moment Cameron Norrie und Riley Opelka in Delray Beach. Und Riley Opelka hat mal wieder ein Match in drei Tiebreaks gewonnen gegen John Millman im Halbfinale. 7-6, 6, 7, 7, 6. Die Tiebreaks waren aber nicht so bemerkenswert wie gegen John Isner in der letzten Woche, als er in Dallas das Finale erreicht hatte und das dann gegen Jenson Brooksby gewonnen hat. Riley Opelka hat diesen Swing da in Nordamerika auch gut genutzt für seine eigene Werbung. Er ist jetzt Top-20-Spieler und es mögen viele nicht mögen, sein Spiel, aber es ist sehr, sehr erfolgreich. Und irgendwie haben wir alle paar Jahre haben wir so einen Spieler, der halt sehr über den Aufschlag kommt. Er mag ein bisschen mehr drauf haben als John Isner, aber er wird natürlich auch in den nächsten 10 Jahren hauptsächlich wegen seines Aufschlags erkannt und er selber nennt sich ja auch Surfbot.
Ja, und ich sehe in ihm jetzt natürlich nicht so ein Talent wie Alcaraz, wo ich ja jetzt schon gesagt habe, der ist eigentlich schon Top 10, zumindest virtuell oder gefühlt. Opelka, glaube ich, wird er in seiner Karriere auch hinkommen, dass er mal ein Top-10-Spieler sein wird. Da fehlt im Moment noch die Konstanz. Er hat ja eigentlich im letzten Jahr ganz gute Resultate zwischendrin gehabt, unter anderem das Finale von Kanada erreicht und auch in Rom ein sehr gutes Turnier gehabt. Nur eben, das waren dann so 3, 4, 5 gute Turniere und ansonsten waren halt auch mal echt Niederlagenserien drin. Und ich glaube, dahingehend war es wirklich wichtig, jetzt 2 gute Wochen hintereinander zu haben. Und na klar, sie waren beide in Amerika und das liegt ihm dann auch vom Belag her. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, warum er unglaublich schlechte Resultate auf dem Sand oder dem Rasen haben müsste in Zukunft. Und für mich ist er wirklich jemand, der an die Top 10 rankommen kann. Also wenn er irgendwie 9 von 10 Mal seinen Aufschlag hält und das ist quasi wirklich die Elite der Elite, die das schafft. Und dann holt er sich halt 1, 2 Breaks pro Match und das kann er, hat ja hier auch Sätze nur 7-6 gewonnen, dann glaube ich, geht er wirklich in Richtung Top 10, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es vielen nicht gefällt, weil er jetzt natürlich wirklich nicht so der klassisch ästhetische Spieler ist.
Er ist jetzt allerdings auch, ich sehe ihm gerade nebenher zu, beim seinem Finale gegen Cameron Norrie Aston und schon kompetent auch Rallyes mitzugehen, also es ist nicht so wie bei John Isner, wo man sich zwischendurch denkt in den Rallyes, oh Mann, John, ist vielleicht ganz gut, dass du da das alles hinter deinem Aufschlag verstecken kannst, aber er schafft es schon und wie gesagt, er ist jetzt in den Top 20 und er ist verdient in Top 20 und wir sollten da dann auch nicht drüber reden, ja, er hat es ja nur wegen seines Aufschlags geschafft.
Nö, und wenn ich jetzt gucke, irgendwie, wenn man jetzt so Einzelweltranglisten aufstellt, klar, sein Surf ist irgendwie Top 5 in der Welt, das war es bei Isner auch, aber Isner von der Grundlinie war vielleicht, wer schon mal auf einem Challenger war, der würde sagen, Isner jetzt ohne sein Surf würde sich vermutlich bei vielen Challengern schwer tun. Irgendwie, der ist vielleicht so 250 in der Welt gewesen und klar, der hat dann sein Spiel auch quasi drauf ausgerichtet, der sagt dann, ich bringe auch 9 von 10 Aufschlägen durch und dann gehe ich beim Rest aufs Risiko, aber er muss doch aufs Risiko gehen, weil da einfach spielerisch nicht so viel ist. Und wenn wir einen Aufschlag rausnehmen, dann hätte Isner auch in seinen Hochzeiten vermutlich mehr als die Hälfte der Matches gegen die Nummer 180 oder 220 verloren. Und ich glaube, ein Opelka könnte auch mit einem Surf, was etwas weniger gut ist, sich in den Top 100 halten. Der ist schon kompetent genug, vor allem der kann sich gut bewegen, der kriegt relativ viele Bälle zurück. Bei dem habe ich sogar manchmal das Gefühl, der ist noch gar nicht entschlossen genug von der Grundlinie. Der denkt halt, naja, eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht, warum soll ich jetzt wirklich hingehen und mich nicht auf solche Ballwechsel einlassen? Aber ich glaube, da könnte er durchaus noch ein bisschen mehr Risiko gehen und dann geht es vermutlich auch noch weiter nach oben in der Weltrangliste.
Wer dieses Turnier in Delray Beach auch ganz gut brauchte für sein Selbstbewusstsein, ist Cameron Norrie. Der ist ja letztes Jahr dann bei den ATP-Finals gewesen und alle haben sich gefragt, wie hat er das denn geschafft? Und er ist jetzt auf Platz 12 im Moment in der Weltrangliste und er wird eine Zeit lang jetzt auch nicht so viele Ergebnisse zu verteidigen haben. Aber bei Cameron Norrie hatte ich immer das Gefühl, er müsste sich rechtfertigen dafür, dass er letztes Jahr bei den ATP-Finals war. Als Ersatzmann, aber ist ja auch völlig egal, wie man da hinkommt. Und er hat jetzt das Finale erreicht, unter anderem mit Siegen über Sebastian Korda, den er 7-6 im dritten Satz im Tiebreak besiegt hat. Oscar Otte hat er in der zweiten Runde besiegt. Da war Oscar Otte gar nicht glücklich mit seinem eigenen Spiel der nächsten hinterher. Und Tommy Paul im Halbfinale. Und Norrie, glaube ich, der brauchte so ein Ergebnis dringend auch mal fürs eigene Selbstbewusstsein.
War ja ein katastrophaler Start ins Jahr. Gar nicht super schlecht gespielt, aber einfach keine Resultate gehabt. 3-mal beim ATP Cup verloren, bei den Australian Open verloren. Sich dann so ein bisschen durchgewirkt und Rotterdam ins Viertelfinale, aber das war noch nicht so überzeugend und das war dann hier besser. Und er ist ja eben auch einer, der vom College kam, dem glaube ich auch so ein bisschen die Atmosphäre zum Beispiel in Delray Beach taugt, denn das muss man sagen, beide amerikanische Turniere, jetzt Dallas und Delray Beach, gut besucht, die Zuschauenden hatten echt Bock drauf. Und ich glaube, das ist so die, er ist erstens stiller, aber das ist die Atmosphäre, die er mag. Und damit hat er, würde ich sagen, auch so ein bisschen, naja, verhindert, was wir schon so häufig im Tennis gesehen haben. Jemand legt ein sehr gutes Jahr hin und stürzt dann ziemlich fix ab. Also schon häufig genug gesehen, wirklich auch von ziemlich bekannten Namen. Und jetzt ist er immerhin mit dem Finaleinzug 37 im Race. Und wenn er jetzt irgendwie am Ende des Jahres die Nummer 25 ist, dann war das immer noch ein sehr, sehr gutes Jahr verglichen mit dem, was man vor 2021 von ihm erwarten konnte.
Das Turnier in Delray Beach hatte einen Sponsor, einen Münchner Autobauer. Und da haben sie den Wagen, den der Sieger gewinnen kann, haben sie quasi an den Rand vom Platz gestellt. Und beim Spiel zwischen Tommy Paul und Stefan Kozlov ist Kozlov mit dem Schläger an den Wagen rangekommen und hat mal eine große Delle in die Seitentür reingemacht. Hat sich Daniil Medvedev hinterher beschwert, ey, das ist mein Auto. Es war eine lustige Situation, warum man jetzt den Wagen unbedingt auf den Platz packen muss. Ja, ich weiß warum, weil er unbedingt sichtbar sein muss, aber der steht da echt ungünstig, dieser Wagen.
Naja, und das deutete sich ja, glaube ich, dann auch schon an. Ich meine, er hat sogar das zweite Mal noch irgendwie drüber gekratzt mit seinem Schläger. Also wir wissen ja eigentlich auch alle, wie viele, auch gerade bei den Herren, sagen wir mal zweieinhalb, drei Meter hinter der Grundlinie stehen, und da stand dann eben besagtes Auto, was natürlich auch perfekt, wenn du einen richtig dicken Kratzer ist.
Also Delray Beach zu diesem Zeitpunkt, wo wir podcasten, noch nicht beendet. Zwei weitere Turniere hatten wir aber auch noch. Eins in Europa, das war in Marseille. Und das hat in einer Wiederauflage von der letzten Woche in Rotterdam im Halbfinale Andrei Rublev gewonnen gegen Felix Auger-Aliassime. Am Ende hat er in zwei knappen Sätzen mit 7-5 und 7-6 gewonnen und hat erfolgreiche Revanche genommen, wie gesagt, für das Halbfinale in der letzten Woche. Rublev, bei dem ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, Junge, spielst du nicht vielleicht ein bisschen zu viel? Hat aber jetzt, nachdem er in den letzten Wochen auch so ein bisschen müde aussah, er hat ja bis Anfang Dezember quasi durchgespielt und dann gleich auch direkt wieder ein ATP Cup, beziehungsweise nach seiner Corona-Infektion war er beim ATP Cup, aber er hat nicht gespielt. Danach hat er dann Australian Open gespielt und da hat man sich immer so ein bisschen Sorgen gemacht. Jetzt hat er einen ziemlich guten Lauf gehabt hier in Marseille. Sein 9. Karrieretitel und sein 1. seit Rotterdam letztes Jahr gegen unter anderem Lucas Pouilly. In der zweiten Runde hat er gewonnen. In seiner ersten Runde gegen Richard Gasquet in 3 Sätzen knapp gewonnen. Und Benjamin Bonzi hat er besiegt in 3 Sätzen und dann Auger-Aliassime. Das war wahrscheinlich sein bestes Match diese Woche.
Und gegen Gasquet lag er schon 2-5 im dritten Satz zurück und hat das dann noch umgedreht. Und das war ja eine ziemlich wilde Woche eigentlich von Rublev. Kein Match, was er irgendwie so locker flockig durchgebracht hat. Auch im Finale waren noch ein paar Wackler drin. Und trotzdem war es insgesamt eine richtig gute Woche. Und Auger-Aliassime in der Form, in der der sich befindet, zu besiegen, also das ist immer beeindruckend. Und man hätte sich guten Narrativ malen können. Auger-Aliassime gewinnt auch das Match und man kann schon annehmen, der ist schon besser als Rublev. Und da war Rublev ja doch noch ein paar Erfolge mehr in seiner Karriere bisher als Auger-Aliassime gehabt. Und so konnte Rublev das nochmal abwehren. Und es war ja auch so, Finale irgendwie Auger-Aliassime direkt mit einem Break. Und da sieht schon so aus, oioioi, Rublev, der ja durchaus mal wackelig beim Aufschlag sein kann, der wird es hier recht schnell verlieren. Und dann kommt er in diesen ersten Satz zurück. Auch im zweiten hat er, glaube ich, ja, genau, hat aufs Match serviert und gibt da dann den Aufschlag ab. Und Auger-Aliassime nimmt man da dann auch an, okay, der ist vielleicht müde, aber der gewinnt jetzt das Match und wieder zieht Rublev das an sich. Und ich glaube, das sind dann einfach wirklich wichtige Siege für ihn, denn sind wir ehrlich, das Gefühl ist da, Rublev ist wirklich an seinem Peak angekommen und viel weiter nach oben kann es eigentlich nicht gehen. Und es wird einfach Spieler geben, die werden immer besser als er sein. Und ja, ich denke, bei den meisten war das Gefühl vor diesem Match da, Auger-Aliassime ist jetzt schon besser, wird auch irgendwann besser sein und da kann das sicherlich nicht schaden, da nochmal so ein bisschen den Zaun hochzuziehen.
Und bei Felix Auger-Aliassime können wir, also ist von dieser Statistik, dass er nur in einem einzigen Finale siegreich war und bei den anderen immer in 2 Sätzen verloren hat, ist gar nicht mehr so die Rede davon. Ne? Da hat dieser Rotterdam-Turniersieg letzte Woche einfach unglaublich gut getan. Und jetzt hat er gegen Rublev mit 5-7, 6-7 verloren im Finale. Aber wir können sagen, der hat 2 ziemlich gute Wochen in Europa gehabt. Und wie gesagt, davon, von seiner Finalschwäche, wird gar nicht mehr gesprochen.
Nee, also wenn wir jetzt mal gucken, irgendwie das Finale, wo ja viele damals auch erstaunt waren, dass er das verloren hat, war in Stuttgart gegen auf Rasen damals gegen Marin Cilic. Wenn wir gucken, was ihm seitdem gelungen ist, Viertelfinale Wimbledon, Halbfinale US Open, Viertelfinale Australien, dann den Teamtitel mit Kanada geholt, Titel letzte Woche in Rotterdam geholt, also da können wir ja eigentlich nur anders auf ihn schauen und trotzdem wissen wir, im Tennis dauert es manchmal ein bisschen länger, bis sich so was abgestriffen hat. Und wäre dieses Marseille-Finale jetzt vor dem Rotterdam-Finale gewesen und dann wäre er da, glaube ich, nach Rotterdam mit 0-9 gegangen, dann kann ich mir vorstellen, da hätten die Nerven gewackelt, aber so hat er das hinter sich gebracht und ich glaube, das hier kann er einordnen als, hey, ein bisschen platt gewesen, vielleicht ein bisschen eintönig gespielt, ein bisschen zu viel in die Rückhand reingegangen von Rublev und da jetzt nicht so viel während des Matches geändert, nicht so gut aufgeschlagen. Aber insgesamt war das wieder eine gute Woche und ich habe ihn ja voll auf dem Radar für Indian Wells und Miami. Ich wüsste jetzt nicht, warum er da nicht auch jeweils weit kommen soll.
Über einen müssen wir noch gerade sprechen, das ist nämlich Roman Safiulin. Der hatte beim ATP Cup so ein bisschen so eine Heldenwoche gehabt, wo er ja quasi für Andrei Rublev reingekommen war in das Team und quasi das Team neben Daniil Medvedev einfach komplett getragen hat, im Doppel fantastisch gespielt hat, einige Einzel gewonnen hat und danach ist er wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil er vielleicht dann auch so ein bisschen über seinem Level spielte. Hier hat er aber wieder das Halbfinale erreicht und hier hat er nur knapp gegen Felix Auger-Aliassime verloren. Unter anderem hat er Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen besiegt. In der ersten Runde gegen Alexei Popperin und in der zweiten Runde gegen Thomas Maratsch hat er jeweils im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen. Für Safiulin war es jetzt nochmal so eine kleine Bestätigungswoche nach diesem ATP-Cup-Heldentaten.
Ich glaube, er hat sogar ein Matchball gegen Popyrin abgewehrt, hat es mir jetzt aber nicht mehr aufgeschrieben, aber meine, das bei meiner Recherche gesehen zu haben und dann das Match gegen Tsitsipas. Meiner hatte sich 13 Breakbälle oder sowas gespielt und Tsitsipas hat einen einzigen gehabt. Also klar, Tsitsipas jetzt vielleicht nicht mit dem größten Herzen in dem Match drin gewesen, kann man jetzt auch vorstellen, dass der sich trotz seiner Vielspielerei gedacht hat, naja gut, dann ist es jetzt einfach so, aber trotzdem musste Safiulin ja in irgendeiner Form bestätigen können. Die Siege, die er da zuvor gehabt hat. Und wenn man ihn sieht, und er hatte ja damals eine gute Juniorenkarriere, das ist so ein Name, der jetzt ungefähr aus den Rublev-Juniorenzeiten ist, da konnte man annehmen, der wird relativ schnell den Durchbruch schaffen und dann sieht man ihn hier. Und ich finde, er hat jetzt keine kolossale Schwäche. Also der sieht jetzt nicht aus wie ein kommender Top-10-Spieler, aber ich wüsste auch nicht, warum der sich nicht in den Top 100 oder in den Top 80 halten sollte. Der ist ein konstanter, guter Spieler, serviert vernünftig. Also an sich müsste der die Voraussetzungen haben. Aber ja, mal gucken, ob er die dann auch findet, weil das Talent haben natürlich viele.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Safiulin hat wirklich Matchball gegen Popperin abgewehrt. Ein Turnier haben wir noch und das wurde dominiert von einem Spieler. Und das war nämlich Roberto Bautista Agut. Der hatte bis auf das Halbfinale gegen Karen Khachanov quasi gar nichts zu befürchten. In seiner ersten Runde hat er Andy Murray aber sowas von die Leviten gelesen mit 6-0, 6-1. Danach gegen Alejandro Davidovic Fokina 6-1, 6-1. Dann gegen Karen Khachanov ein sehr spannendes, sehr enges Duell. 7-5 im dritten Satz. Im Finale gegen Nicolas Basilashvili mit 6-3 und 6-4 gewonnen. Was für eine Woche für Roberto Bautista Agut, der immer mal wieder solche Wochen einbaut, wo er quasi unspielbar ist, unplayable, wie die Amerikaner oder Engländer sagen.
Ja, und der stand ja hier schon letztes Jahr im Finale gegen Basilashvili und hat vor 2 Jahren das Turnier gewonnen. Also Doha ist so eins der Turniere. Bei ihm ist ja auch einfach so, Australien spielt er gut, die relativ schnellen Hardcourts spielt er gut, in Wimbledon hat er auch gut in der Vergangenheit gespielt. Das ist schon so das Metier von Bautista Agut, wo er so sein Spiel aufziehen kann, flache, harte Bälle, Gegner von Seite zu Seite treiben, aber passiert ihm natürlich auch nicht jeden Tag, dass da zwei so gute Leistungen bei rumkommen, wie gegen Murray, den er wirklich komplett dominiert hat und auch Davidovic Fokina auch sehr gut gespielt. Also das ist schon sehr beeindruckend und Khachanov hat einen guten Start ins Jahr gehabt, den zu besiegen, ist jetzt auch nicht das Allernormalste für Bautista Agut und gegen Basilashvili gut, im Finale letztes Jahr hier verloren, diesmal hat er es gewonnen, hat das Gefühl, dass er einfach doch mehr Konstanz, na gut, hat er immer mehr Konstanz als Basilashvili von der Grundlinie, aber hat sich da eben nicht so aus dem Quad treiben lassen, also wirklich eine beeindruckende, gute Leistung von ihm, wieder einen guten Start ins Jahr gehabt, legt er aber auch eigentlich immer hin. Er hatte halt in anderen Teilen der Saison Probleme.
Und in Dubai auf diesem schnellen Platz könnte er vielleicht auch noch was reißen in dieser Woche. Er spielt gegen Arthur Rinderknecht in der ersten Runde, könnte im Viertelfinale auf Novak Djokovic treffen, könnte allerdings auch gegen Marin Cilic in der zweiten Runde ausscheiden. Das ist das Turnier diese Woche in Dubai, ist exzellent besetzt. Wir sprechen gleich noch über die Weltranglistensituation. Aber Roberto Bautista Agut hat dieses Turnier wirklich in herausragender Art und Weise dominiert. Nicolas Basilashvili, für den ist das, du hast es gesagt, so ein bisschen das Lieblingsturnier neben Hamburg. Hier wieder das Finale erreicht, nachdem er Arthur Rinderknecht besiegt hat, Marton Fucsovics, und in der zweiten Runde Elias Ümea. Basilashvili ist im Moment, ja, er macht nicht viele Schlagzeilen, er ist sehr, sehr ruhig am Rande, er hat natürlich nach wie vor die Schlagzeilen außerhalb des Platzes gegen sich, aber so heimlich still und leise baut er sich dann immer relativ gute Saisons zurecht.
Und letzten Herbst hatte er das Finale von Indian Wells erreicht, damals ja gegen Cameron Norrie verloren, und dann lief es mal wieder nicht so. Jetzt haut er hier wieder einen raus und würde eigentlich wundern, wenn er eben noch 3-4 solcher Turniere in diesem Jahr spielt und dann am Ende irgendwie doch wieder die Nummer 32 oder 28 oder weiß ich 37 jetzt. Das ist halt so ungefähr sein Niveau über eine Saison hinweg gesehen. Der Aufschlag ist einfach nicht gut genug, um viel weiter nach oben der Weltrangliste zu kommen, aber von der Grundlinie ist er durchaus spektakulär.
Das Turnier in Katar hat Roberto Bautista Agut gewonnen. Einen Spieler möchte ich noch gerne ansprechen, Arthur Rinderknecht. Den haben wir vor ein paar Jahren, er war Teil des Doppels, das damals gegen Andreas Mies und Kevin Kravitz in der ersten Runde bei den French Open 2019, als sie zum ersten Mal das Grand Slam gewonnen haben, Teil war er damals dieses Doppels. Und seitdem baut er sich aber so langsam, heimlich, still und leise, eine sehr gute Karriere auf. Hat hier gegen Jerzy Wesely gewonnen, dann gegen Alexander Bublik, und im Viertelfinale hat er den an 1 gesetzten Denis Shapovalov rausgenommen. Rinderknecht ist natürlich auch jemand, den man in Deutschland dann, gerade wegen des Namens, dann auch immer mal wieder zur Kenntnis nimmt, aber so langsam aber sicher baut er sich ein Renommee auf in Frankreich und kommt so langsam ja aus dem Schatten von den ganzen Alten raus, und sie brauchen ja in Frankreich, brauchen sie ja frisches Blut bei gerade bei den Herren.
Und wieder ein ehemaliger College-Spieler, also noch einer, der den Weg gegangen ist. Er hat auf jeden Fall, also ich meine, ist ja auch ein ziemlich großer Typ, hat ziemlich viel Power, so das Gefühl bei ihm gehabt, das hat über die Jahre nicht immer alles so super, super gut zusammengepasst. Das waren eher so Einzelteile als ein komplettes Spiel, aber es setzt sich immer mehr zusammen. Und ich finde, er hat schon das Niveau, irgendwie sich zwischen 20 und 30 zu halten. Weiß nicht, ob er das Besondere hat, um darüber hinaus zu gehen, aber auch das wäre ja schon gerade für ihn bei den College-Spielern eine sehr gute Karriere.
Das waren die Turniere, die wir in der letzten Woche erlebt haben. In dieser Woche findet jetzt ein fulminant besetztes 500er in Acapulco statt und ein nicht minder gut besetztes Turnier in Doha statt. In Doha tritt Novak Djokovic an, und der hat letztes Jahr oder der hat in dieser Woche, da wollen wir jetzt gerade mal auf die Weltrangliste gucken, der hat jetzt diese Woche oder diese Woche verliert er seine 2000 Punkte aus dem letzten Jahr bei den US Open. Daniil Medvedev könnte in dieser Woche oder nach dieser Woche die Nummer 1 der Weltrangliste übernehmen, wenn er das Turnier in Acapulco gewinnt, wo unter anderem auch Alexander Zverev dabei ist, wo auch Rafael Nadal unter anderem dabei ist, was wirklich exzellent besetzt ist. Novak Djokovic hat wieder 500 Punkte in dieser Woche zu verteidigen, weil er letztes Jahr das Turnier schon an gleicher Stelle gewonnen hatte, zur gleichen Woche. Also kann er nichts dazu gewinnen. Im Moment liegen 450 Punkte zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev. Djokovic hat gesagt, er wusste bis heute nicht, dass diese Situation vorherrscht, dass Medvedev an ihm vorbeiziehen könnte, aber er wäre der Erste, der Medvedev gratulieren würde, sollte er an Novak Djokovic vorbeiziehen. Das wäre schon so eine kleine Zeitenwende, sollte Daniil Medvedev in dieser Woche oder nach dieser Woche die Nummer 1 übernehmen.
Und bin mir sicher, es wird in absehbarer Zeit zu kommen. Wir reden gleich noch über Djokovic und sein Interview, was er unter der Woche gegeben hat. Die Folge daraus, er wird halt nicht mehr so viele große Turniere spielen können. Also wird er halt auch in der Weltrangliste nach hinten fallen, wenn er nicht alles andere gewinnt. Und dann wird es jemand anderes übernehmen. Und da ist Medvedev der erste Kandidat. Und es passt ja auch, dass er dann so ein bisschen derjenige ist nach den Top 4, der das übernimmt, weil er einfach in den letzten Jahren jetzt schon nochmal einen Schritt gemacht hat vor Tsitsipas, vor Zverev, vor Berrettini, und dem natürlich auch zuzutrauen ist, naja, Zeit oben an der Weltranglistenspitze, das vielleicht nicht zu dominieren, aber da oben zumindest zu bleiben. Und ich denke, die Zeiten von Djokovic ganz oben in der Weltrangliste zumindest könnten vorbei sein.
Wir sprechen gleich in den News über das Interview von Novak Djokovic, was er der BBC in dieser Woche gegeben hat, beziehungsweise in der letzten Woche. Alexander Zverev hat im Moment knapp 1000 Punkte Rückstand auf Daniil Medvedev und knapp 1500 Punkte Rückstand auf Novak Djokovic. Der hat allerdings auch in dieser Woche wieder 500 Punkte zu verteidigen. Also er wird selber genug zu tun haben, um auf seinem Punktepolster zu bleiben. Und er ist im Moment kein Thema für die Nummer 1 der Weltrangliste. Vor allen Dingen wird er im Frühjahr auch noch eine ganze Menge an Punkten zu verteidigen. Haben, weil er ja letztes Jahr dann Madrid gewonnen hat. Das Rennen zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev könnte in den nächsten Wochen, Monaten durchaus das Spannendste sein, was wir so seit ein paar Jahren erlebt haben.
Ja, und bei Zverev wissen wir einfach, also der wird vermutlich einen Grand Slam gewinnen müssen, um an die Nummer 1 zu gehen, weil da sind natürlich so viele Punkte drin, das darf man nicht unterschätzen. Ein Halbfinale versus ein Sieg bei einem Grand Slam sind fast 1300 Punkte. Also dafür muss man dann schon ein Finale bei einem 500er erreichen und einen 1000er gewinnen, um den Unterschied wieder gut zu machen. Und das ist ja einfach, was Medvedev im Moment konstant außerhalb vom Sand kann, nämlich weit in den Grand Slams kommen, und hat jetzt ein paar Grand Slam Finals erreicht und auch eins gewonnen, und Djokovic kann das natürlich auch, wenn er denn spielen kann. Also klar, ich hatte ihn gerade schon abgeschrieben, vielleicht muss man ihn noch nicht komplett für die Nummer 1 abschreiben, denn er kann ja auch außerhalb der Grand Slams noch genug Turniere gewinnen, aber Medvedev, ja, der hat die ganz großen Resultate drin, und die Rankings im Tennis sind schon nicht nur auf Konstanz ausgelegt, sondern auch auf herausragende Resultate, und klar, ein Grand Slam Sieg oder ein Finale, das sind dann da herausragende Resultate.
Das war jetzt unser sehr, sehr langer Teil zu den Herren. Wir mussten jetzt mal eine halbe Stunde über die Herren sprechen, weil vier Turniere in der letzten Woche waren und weil die Weltranglistensituation so, ja, durchaus volatil ist. Und wir werden uns erst in 2 Wochen wieder melden mit dem nächsten Podcast. Deswegen wollten wir da unbedingt jetzt mal darauf eingehen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die News der letzten Woche sprechen. Und die großen News der letzten Woche, das war das Interview von Novak Djokovic mit der BBC. Darüber sprechen wir unter anderem gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kommen wir zu den News der Woche. Und da hat letzte Woche Novak Djokovic Primetime von der BBC bekommen, um, wenn ich böse bin, möchte ich sagen, um eine Anti-Impfkampagne nach vorne zu bringen.
Na, oder zumindest seine Sicht auf die Dinge da zu stellen. Und er denkt ja, dass er kein Anti-Impf-Aktivist ist. Aber viele würden es wahrscheinlich so interpretieren, dass er sich mit diesen Leuten umgibt. Also das ist das Interview angesprochen. Er hat dort zu vielen Themen Stellung bezogen, also zum Ablauf, wie das in Australien war, zu seiner Covid-Erkrankung, wie er das jetzt im Nachhinein sieht, und dass er das auch bereut, dass er quasi trotz des positiven Resultats zum Beispiel den Journalisten der L'Équipe getroffen hat. Er wurde natürlich dazu gefragt, ob er sich mittlerweile geimpft hat, was er gesagt hat, nein, und was er nicht komplett ausschließt, aber er ist einer von denjenigen, der sagt, naja, ich habe noch nicht genug Infos, also das kann man natürlich in, quasi in den Zweifel ziehen, ob dem wirklich so ist, aber er argumentiert so, ist eine Argumentation, die wir kennen, und dann wurde er eben auch gefragt, und das war der vermutlich entscheidende Satz, ob er denn bereit ist, quasi sein Rennen um den größten aller Zeiten aufzugeben, weil er bei bestimmten Turnieren nicht spielen kann, oder ob er quasi bereit ist, dass er am Ende nicht derjenige ist, der die meisten Grand Slams gewonnen hat, weil er nicht wird spielen können. Im Moment sieht es ja so aus, als wenn er die French Open und vermutlich auch die US Open, da müssen wir noch gucken, aber dass er die nicht spielen kann. Und da hat er gesagt, ja, da ist er bereit zu, das nicht zu tun. Und das war so ein bisschen vermutlich jetzt erstmal für das Tennis die spannendste Aussage in dem Interview.
Gerade New York hat ja extrem, extrem restriktive Maßnahmen im Moment noch, nach wie vor wegen Covid. Man möge dann auch Kyrie Irving von den Brooklyn Nets fragen, wie es ist. Der ist nämlich auch ungeimpft und kann im Moment nur Auswärtsspiele seines Teams mitmachen und keine Heimspiele. Novak Djokovic hat vielleicht dann jetzt auch, und die Experten sprechen im Moment so ein bisschen von der Sunken Cost Fallacy immer, also dass man sich so sehr in ein Thema versteift, dass man irgendwann, auch wenn man anderer Meinung geworden ist oder wenn man in irgendeiner Weise andere Dinge jetzt meint oder das vielleicht sogar einsieht, dass Impfung das Beste ist, dass man nicht mehr von diesem Pfad runter kann. Ich weiß nicht, wie der Backlash wäre in Serbien, würde er jetzt sagen, ja gut, dann lasse ich mich jetzt halt impfen. Da wäre ich sehr gespannt, weil er im Moment ja sehr viel Rückhalt innerhalb der Gesellschaft dort genießt und dann auch bei seinen Fans genießt.
Er hat es ja auch nicht ausgeschlossen. Also er sagt ja, dass es noch eine Möglichkeit ist und das ist auch möglich, dass es so aussieht, wie du das gerade argumentiert hast. Ich halte es genauso für möglich, dass er das halt wirklich glaubt. Also für mich war der entscheidende Satz in dem Interview, ich habe ihn mir auch hier rausgeschrieben, wo er gesagt hat, I'm trying to be in tune with my body as much as I possibly can. Und in dem Kontext müssen wir auch nochmal seine Ellbogenverletzung damals sehen, wo er sich über lange Zeit geweigert hat, sich operieren zu lassen. Und er ist ja, also sein großer Mythos, der Novak Djokovic-Mythos, war ja eben die Geschichte mit dem Gluten, wo er ja irgendwann eine Unverträglichkeit entdeckt hat. Und ich will das auch in keinster Weise irgendwie abtun oder so. Er hat das für sich entdeckt und hat dann, oder hat sich da beraten lassen und hat dann ja angefangen, glutenfrei zu essen und achtet ja wirklich extrem drauf, was er wirklich zu sich nimmt. Und das ist irgendwann, glaube ich, sein Glaubenssatz, sein persönliches Dogma geworden. Und er erklärt sich halt quasi seinen Erfolg auch darüber, dass das passiert ist. Und er hat ja in dem Interview auch gesagt, dass er noch annimmt, viele Jahre spielen zu können. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich halt denkt, naja gut, den Sturm lassen wir an uns vorbeiziehen, aber ich hole mir in 4 Jahren immer noch Grand Slams. Von daher sieht er das nicht so als Problem und will sich jetzt hier wirklich einfach so nah wie möglich bleiben. Und da gibt es schon noch irgendwie eine, naja, ich sag mal so ein mystisches Element oder man kann auch sagen problematisches. Ich hatte im Kontext der Australian Open auch nochmal den, ich glaube, heißt Balla Balla Balkan Podcast oder so ähnlich von 2 Journalisten aus Deutschland gehört, die beide Wurzeln im Balkan haben und die nochmal so ein bisschen erklärt hatten, so das Djokovic'sche Gesamtbild. Also da spielt ja ganz viel mit rein, von esoterischen Elementen über völkisch-nationalistische Elemente hin zu allen anderen möglichen Sachen, die ihn beeinflussen. Und ich glaube, innerhalb dieser Logik ist für ihn, was er dort tut, total logisch. Und er ist total überzeugt davon, dass er deswegen dahin gekommen ist, wo er jetzt ist und deswegen auch dabei bleiben muss. Also kann den Podcast dahingehend empfehlen und vermute, dass das so ein bisschen bei ihm die innerliche Begründung ist.
Wir packen die Podcast-Episode mal in die Shownotes, damit ihr euch den Podcast dann auch anhören könnt. Novak Djokovic, auf jeden Fall, ich empfand es in der Primetime von BBC dann doch eher als problematisch, dass er seine Sicht der Dinge darstellt und am Ende dann immer wieder sagen konnte, nein, ich habe nichts gegen das Impfen, nur ich möchte mich nicht impfen lassen. Und ich weiß nicht, ob das der Sache insgesamt zuträglich war.
Ja, das Ding ist ja, also so, ich habe so ein bisschen beide Reaktionen gelesen. Die einen halten ihn wirklich für einen Freiheitskämpfer. Da kann man natürlich ein bisschen die Augen zu verdrehen. Die anderen sagen halt wirklich total schlimm und so. Ich finde es auch erstaunlich, dass er da die Bühne bekommen hat für die BBC. Klar macht das Sinn. Die oder eine der Geschichten, wahrscheinlich zumindest die Sportgeschichte des Jahres, kriegen sie das Exklusivinterview, was sie auch weltweit vermarkten können. Das ist dann ja auch einiges an Reputation und Geld wert. So einen Gast zu haben für sein PR-Team ist natürlich sowieso ideal. BBC hat einen fantastischen Ruf, dort mit sowas aufzutreten, ist ideal für ihn. Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, wie sehr war sein Ziel, dort quasi Anti-Impf-Propaganda zu setzen? Wie viel war vielleicht nur sein Ziel, sich selber in einem guten Licht darzustellen? Werden wir vermutlich nie so richtig rausfinden. Insgesamt denke ich, mein Gott, soll das halt machen. Also er ist damit ja jetzt auch für uns einfach, und das merke ich auch, immer weniger relevant. Klar, er wird in Wimbledon wohl dabei sein und da ist er auch der Favorit und er wird wohl auch teilweise außerhalb der Grand Slam spielen, aber im Moment ist er halt für uns nicht wirklich ein relevanter Faktor. Und wenn er das so machen möchte, boah, gut, dann ist das so. Aber die Australian Open haben mir gezeigt, das Tennis zieht weiter. Also das Tennis ist nicht abhängig vom einen Spieler oder Spielerin und ist auch nicht von ihm abhängig.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber Novak Djokovic hat letzte Woche ein Interview in der BBC gegeben und darüber wollten wir euch dann auf jeden Fall noch informieren. Das nächste Thema, was wir haben letzte Woche dann auch Anpassungen beim Davis Cup Format erlebt. Der Davis Cup hat nämlich, Und diese freie Woche haben wir jetzt seit ein paar Jahren, seitdem das der Davis Cup ein neues Format hat, hat sich jetzt gesagt, wir wollen den Wettbewerb so ein bisschen so entzerren, dass wir nach hinten raus ein bisschen mehr freie Tage für die Top-Spieler haben und für die Spieler haben. Weil dieses Jahr oder letztes Jahr war der Wettbewerb am 5. Dezember beendet und das wollen sie ein bisschen nach vorne holen. Wenigstens eine Woche, um Spieler dann auch zu überzeugen, ja komm, bis Ende November schaffst du es. Und deswegen wird die Gruppenphase in diesem Jahr dann in der Septemberwoche stattfinden, wo früher die Halbfinals immer stattgefunden haben vom Davis Cup. Diese Woche war im letzten Jahr zum Beispiel komplett verwaist, davor das Jahr auch. Und die Davis Cup Finals werden dann in der Woche ab dem Viertelfinale in der Woche dann Ende November dann stattfinden. Der Davis Cup hat jetzt, nachdem er reorganisiert worden ist, also in eine Qualifikationsphase und dann die Finalphase, jetzt schon das nächste Make-up bekommen. Und so ein bisschen meandert dieser Wettbewerb nach wie vor sich hin. Und so richtig weiß im Moment niemand, wie man mit dem Wettbewerb nach vorne gehen soll.
Dritte Variante während der dritten Austragung. Also ein bisschen, meandern ist das richtige Wort. Es läuft nicht für den Davis Cup, aber das wissen wir ja eigentlich auch. Also wir hatten ja schon im letzten Jahr mitbekommen, klar, finanzielle Probleme gibt es sowieso, ist natürlich auch Pandemie geschuldet, aber auch, weil viel Geld reingepumpt wurde und nicht so viel Geld bei der ersten Ausgabe damals in Madrid bei rumgekommen ist, weil einfach nicht so viele Zuschauer hingefahren sind. Also hat man gemerkt, ja gut, wir müssen das ein bisschen mehr verteilen, damit dann Leute vor Ort das eben auch gucken können und damit ja auch so ein bisschen die Spitzenspieler so ein bisschen, besänftigen, weil sie doch noch die Chance bekommen, vor Heimpublikum zu spielen. Gut, war wieder Covid, ist also nicht so richtig gelungen vor Heimpublikum. Und hat schon gemerkt, ob man jetzt wirklich zwei Gruppen nach Turin schicken sollte, macht auch vielleicht nicht so viel Sinn. Und deswegen ist jetzt eben die Idee, nachdem diese erste Quali-Runde durch ist, dass man vier Orte findet, an denen man das veranstalten könnte. Macht natürlich Sinn. Also vermutlich, denke ich, wenn sich die Amerikaner qualifizieren, werden wir einen Austragungsort irgendwo in Nordamerika haben, also entweder Kanada oder die USA und drei in Europa. Und dann ist ja auch noch die große Frage, wo geht's Finale hin? Abu Dhabi steht immer noch im Raum, hat aber keiner so richtig bestätigt. Ich denke, wir werden wieder das Jahr abwarten müssen, gucken, wie das Ganze wieder läuft. An sich ist es ja immer noch ein sehr prestigeträchtiger Wettbewerb, aber er unterminiert sich selber und er hat natürlich in Form vom ATP Cup auch sehr große Konkurrenz.
Du hast es gesagt, vier Orte werden für die Vorrunde gesucht oder für die Hauptrunde. Die stehen zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Auch der Finalort steht noch nicht fest. Da würden wir euch gerne so ein bisschen mehr darüber erzählen wollen. Aber wir haben im Moment halt noch nicht mehr Nachrichten. Und wo du es gesagt hast, sollte sich ein nordamerikanisches Team oder die USA qualifizieren, gehe ich davon aus, dass kurz nach den US Open dann ein Ort irgendwo in Nordamerika gefunden wird, um dort eine Gruppe dann austragen zu lassen. Also das sind die Sachen, die wir zum Davis Cup bislang haben. Sollte es da Neuigkeiten geben, werdet ihr die natürlich hier beim Podcast oder bei Twitter, Facebook und Instagram bei uns bei Chip and Charge dann auch hören. Zwei Nachrichten haben wir noch. Eine Nachricht ist von einem, der ja vielleicht schon so ein bisschen zu den Vergessenen gehört. Das ist Borna Coric. Borna Coric hatte sich letztes Jahr einer Schulter-OP unterziehen müssen, war dann eigentlich schon zu den Australian Open gereist, hatte dann aber kurz vorher abgesagt, hat gesagt, ich kann noch keine Best-of-Five-Matches durchstehen. Jetzt sieht es so aus, als ob er nach Indian Wells wird reisen können und dann mit einem Protected Ranking wird im Hauptfeld spielen können. Borna Coric hat gesagt, er habe zum ersten Mal seit 5 Jahren müsse er keine Schmerzmittel einnehmen vorm Tennistraining und könne sich und die Schulter jetzt wieder zu 100% belasten. Ein Spieler, der so viel Talent hat, aber dann jetzt auch schon von Verletzungen ziemlich gebeutelt ist.
Und auch nicht mehr der Allerjüngste ist. Also 25 ist er mittlerweile, so ungefähr selbe Altersklasse wie Zverev, wie Tsitsipas, bisschen älter als Tsitsipas, aber Zverev, Medvedev, Rublev, also normalerweise hätte man ja auch annehmen können, da kann er mitspielen, da hat vielleicht ein bisschen die Power von der Grundlinie gefehlt, auch ein bisschen der Aufschlag gefehlt, aber eigentlich war er ja der Erste aus dieser Gruppe, der so wirklich für Aufsehen gesorgt hat und dann einfach so ein bisschen, es hat so das Letzte gefehlt, aber es kam eben auch die Verletzung und das hat man ja auch immer wieder gemerkt. Er kam dann auch durchaus spektakulär zurück, hat ja auch sehr gute Matches zwischendrin gehabt. Man denke zum Beispiel an dieses sehr unterhaltsame damals gegen Tsitsipas bei den US Open, aber dann gibt es auch Sachen, wo es oder Zeiten, wo nicht viel lief, und jetzt wissen wir eben auch viel wegen Verletzungen. Wenn er jetzt sagt, die letzten 5 Jahre Schulterprobleme, jetzt er 25, dann spielt er quasi seitdem er 20 ist mit Schulterproblemen. Kann man ihm nur viel Glück wünschen. Er sollte ja schon bei den Australian Open dabei sein, hat nicht geklappt, sollte dann irgendwo diese Woche, ich glaube, er hat in Doha gespielt, hat er auch wieder abgesagt. Also man kann ihm nur wünschen, dass es jetzt wirklich irgendwann klappt, weil er gehört zumindest, denke ich, in die Top 20 rein.
Er hat ja auch zwischendurch, glaube ich, schon mal seine Aufschlagbewegung geändert, um so ein bisschen die Schulter zu entlasten. Also er hat Probleme gehabt in den letzten Jahren und man versucht und hofft, dass er jetzt dann in Indian Wells wieder fit zurückkehren kann und dass er hoffentlich dann seine Karriere wird fortsetzen können, ohne weitere größere Verletzungsprobleme, gerade an der Schulter. Eine Nachricht haben wir noch, die ist letzte Woche reingekommen. Sehr, sehr traurig. Ronny Leitgeb, eine der prägenden Personen des österreichischen Tennis in den letzten 30 Jahren, ist plötzlich und unerwartet verstorben am 16. Februar in Kitzbühel. Er war zwischen 1989 und 1996 Er war in der Karriere von Thomas Muster ein sehr, sehr entscheidender Mann. Er war dessen Trainer, und es gibt ja diese Fotos und Bilder damals, als Thomas Muster 1989 in Key Biscayne von einem Auto angefahren worden war und dann verletzungsbedingt ausgefallen war. Hinterher gab es diese Bilder, wo Muster auf einem Hocker sitzend dann seine Vorhand trainiert hat. Dort war er in der Zeit dann Musters Trainer. Er war dann zwischendurch ÖTV-Präsident in Österreich. Er war zwischendurch auch Manager von Jürgen Melzer, hat zuletzt dann bei Challenger-Turnieren in Österreich dann noch mitgemischt, und er soll an einem Herzinfarkt verstorben sein. Eine der großen prägenden Figuren des österreichischen Tennis da gestorben.
Absolut. Also nie persönlich getroffen. Habe jetzt auch keine großen Geschichten zu ihm zu erzählen, aber natürlich ein Name, der mir auch sehr bekannt ist und ja auch, glaube ich, eine relativ schillernde Persönlichkeit, und von dir angesprochen, wie wichtig er für die Karriere von Thomas Muster war und ja auch den Tennisboom, der dann in Österreich ausgebrochen ist, und dann auch noch mit Jürgen Melzer eine Verbindung gehabt, der ja dann quasi so ein bisschen der Nachfolger war von Muster. Also eine prägende Gestalt, und 65 ist ja wirklich kein Alter.
Ronny Leitgeb ist also verstorben. Das war die letzte Nachricht, die wir jetzt noch haben. Zu diesem Zeitpunkt, während wir aufgenommen haben, hat Cameron Norrie soeben den ersten Satz gegen Riley Opelka in Delray Beach gewonnen, und das Match zwischen Carlos Alcaraz und Diego Schwartzmann läuft. Und die Ballwechsel, die ich so nebenher gesehen habe, die haben schon einiges angedeutet, dass das ein richtig, richtig gutes Match noch werden könnte. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Unsere nächste Ausgabe gibt es in 2 Wochen nach dem Davis Cup Wochenende. Deutschland spielt ja in Brasilien. Es wird ja auch bei uns auf den sozialen Medien, wird es in den nächsten 2 Wochen ein wenig ruhiger werden, weil wir sind beide, also ich habe Urlaub, Philipp muss sehr, sehr viel arbeiten in den nächsten 2 Wochen, deswegen wird es nicht so viele auf unseren Instagram, Twitter und Facebook-Account geben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns trotzdem über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf diesen Kanälen, und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit, und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.